Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
Die Ukraine kommt zurzeit bei uns in erster Linie als Kriegsgebiet in der Berichterstattung vor. Aber für viele UkrainerInnen ist es nach wie vor die Heimat, die sie, auch wenn sie sie verlassen haben, vermissen und auch immer wieder besuchen. Dazu gehören auch Valentina und ihre Tochter Jana und deren Kinder Daniel und Sophia. Jedes Jahr im Sommer besuchen sie ihr altes Zuhause im Westen der Ukraine. Für die eine ist es ein Urlaub, für die anderen eine Rückkehr. Margarete Wohlan ist mit Valentina befreundet und hat sie dieses Jahr auf ihrer Reise begleitet.
Es ist ein Bus, ja. Aber es ist ein Kleinbus, in dem der Fahrer da gerade 5 Koffer und 6 Taschen mit Geschenken im Kofferraum verstaut. Nie im Leben hätte ich gedacht, dass das alles reinpasst. Aber es geht. Meine Freundin Valentina steht daneben und dirigiert. Pragmatisch, resolut. Blonder Pagenschnitt, Brille auf Halbmast, die Hände in die Hüften gestemmt. Mit ihren 52 Jahren ist sie für den knapp 30-jährigen Busfahrer Kolja offensichtlich eine Autorität. Es sind die letzten Vorbereitungen vor der langen Fahrt. 1100 Kilometer liegen vor uns, bis nach Kalusch in der Westukraine, der Heimatstadt von Valentina. Zusammen mit ihrer Tochter und ihren 2 Kindern will sie dort ihren Sommerurlaub verbringen. Sie hat mich eingeladen, mitzukommen.
Ich freue mich sehr, dass du mich mitnimmst.
Ja, gerne. Ich will schon lange Zeit dir mitnehmen, aber das war ein bisschen. Das war erstmal Corona und dann Krieg. Und jetzt ist bei uns ist auch Krieg. Aber naja, aber du willst.
Und ich will Sommerferien machen. Ich will Urlaub feiern. Gucken.
Ja. Mein
Passport, so dann. Passport?
Ja, Ausweis. Da hast du Ausweis, alles dabei?
Ja, mein Passport, immer ID.
Ja, ID, okay. Krankenversicherung und alles dabei, ja?
Ja, habe ich auch.
Super. Man kann so losfahren. Was willst du wissen?
Der Tag ist wie geschaffen für einen Start in den Sommerurlaub. Blauer Himmel, 33 Grad, leicht schwül. Mein Aufnahmegerät habe ich prophylaktisch mitgenommen. Als leidenschaftliche Journalistin tue ich das immer, wenn ich Urlaub mache. Meistens packe ich es dann gar nicht aus. Aber ich bin mir jetzt schon sicher, dass es dieses Mal wohl anders wird. Denn Sommerferien in der Ukraine sind gerade etwas Besonderes. Auch wenn es dort, wo wir hinfahren, keinen Beschuss und keine sichtbaren Zerstörungen gibt. Es ist 14 Uhr, als wir losfahren. Die erste Stunde verbringt Valentina damit, mit Jana laut darüber nachzudenken, ob sie nichts vergessen haben. Besonders die Geschenke für Verwandte und Freunde liegen ihnen am Herzen. Sie sind nicht teuer, aber als Geste wichtig. Ich kenne Valentina seit etwa 8 Jahren. Wir haben uns über gemeinsame Bekannte kennengelernt. Ich selbst stamme aus Polen, bin in den 70er Jahren mit meiner Familie nach Deutschland. Da war ich 8. Das Polnische und das Ukrainische verbindet uns irgendwie. Vor einem Jahr hat Valentina ihre Tochter Jana, deren Mann Andrii und den gemeinsamen Sohn Daniel nach Berlin geholt. Es ist seitdem ihr erster gemeinsamer Besuch zu Hause. Wir überqueren die deutsch-polnische Grenze. Unser Kleinbus ist nicht der einzige mit ukrainischem Kennzeichen. Es gibt viele und sie werden auch sonst nur von Ukrainern gebucht, erklärt mir Valentina. Dass eine Deutsche mitfährt, ist eher ungewöhnlich. Die Fahrer scheinen sich zu kennen. Sie winken sich zu, wenn sie einander überholen. Und auch an den Raststätten begrüßen sie sich mit Handschlag.
Przerwa. Pause. Przerwa.
Die erste Pause ist nach etwa 3 Stunden in der Nähe von Wrocław, dem ehemaligen Breslau.
Valentina,
ja.
Wir sprechen Deutsch, Ukrainisch und Polnisch. Alles durcheinander, ne?
Ja, klar.
Ich weiß, dass Valentina sehr besorgt ist um ihre Mutter. Sie hatte 2 Schlaganfälle. Ihr Gesundheitszustand ist kritisch.
Guck mal, Sophie.
Pospiewaj trochę.
Jana hat ihre Tochter Sophia gefüttert, schaukelt sie nun auf den Armen. Sie ist gerade 30 geworden. Eine schlanke Frau mit langen, dunklen Haaren. Sie hat Sophia vergangenen Juli in Berlin geboren. Auch das war ein Grund, die Ukraine zu verlassen, denn ihre Schwangerschaft war nicht unkompliziert. Sophia soll jetzt zum ersten Mal der Verwandtschaft vorgestellt werden. Doch nicht nur deshalb ist Jana aufgewühlt.
Дивіться, більше року я не була дома. Напевно, що такого не було, щоб скільки часу я не була
вдома. Ich war seit über einem Jahr nicht mehr zu Hause. So lange war ich noch nie von zu Hause fort. Doch der Krieg hat vieles verändert. Wir hatten vorher Arbeit und ein eigenes Zuhause. Jetzt ist mein Mann im Ausland und wir auch. Wir sind auch wegen der Kinder weggegangen. Die ständigen Luftalarme haben meinem Sohn Angst gemacht. Aber jetzt freuen wir uns darauf, unsere Lieben wiederzusehen und auch in unserem Haus zu wohnen, das so lange leer stand. Ich freue mich auch darauf, meiner Großmutter zum ersten Mal ihre Urenkelin zu zeigen. Natürlich bin ich besorgt, wie die Kinder auf die Luftalarme reagieren werden. Schließlich ist der Krieg nicht nur im Osten der Ukraine, auch bei uns kommt es häufig zu Explosionen. Also mache ich mir natürlich Sorgen. Aber ich will es so sehr und freue mich sehr auf das Wiedersehen.
Janas Mann André kommt nicht mit. Auch in den anderen Kleinbussen fahren bis auf die Busfahrer nur Frauen und Kinder mit. Zu groß ist die Sorge der Männer, dass sie wegen des Mobilisierungsgesetzes, das im Mai in Kraft getreten ist, eingezogen werden, wenn sie Verwandte in der Ukraine besuchen. Ein Thema, über das Jana nicht gerne spricht. Die Fahrt geht weiter. Valentina schläft, Sophia auch in Janas Armen. Daniel spielt auf seinem Handy. Ich gucke aus dem Fenster, zu aufgeregt, um die Augen zu schließen. Gegen 7 Uhr morgens passieren wir die ukrainische Grenze. Da sind wir bereits 17 Stunden unterwegs, mit viel Stau und etwa 3 Stunden Wartezeit an der Grenze.
Donbass.
Donbass.
Die Schlaglöcher auf den Straßen hier sind gigantisch. Manchmal gar nicht zu umfahren. Donbass, lautet der Kommentar des Busfahrers. Nach weiteren 2,5 Stunden, gegen 9:30, erreichen wir Kalusch mit rund 65.000 Einwohnern, die zweitgrößte Stadt der Oblast Ivano-Frankivsk.
Rechte Seite.
Was?
Rechte Seite ist Schule.
Das ist Schule?
Ja, Schule. Ja.
Aha. Ja, na, da gehen wir mal hin, ne?
Das Dorf, in dem Valentina und die Familie ihrer Tochter leben, heißt Dobrovlane und wurde vor langer Zeit in Kalusch eingemeindet.
Angekommen.
Bevor wir anfangen auszupacken und nachzusehen, ob im Haus alles in Ordnung ist, will Valentina erstmal zu ihrer Mutter Olga. Wir nehmen das Auto von Janas Mann, André, das die ganze Zeit in der Garage stand. Es springt sofort an. Die Mutter ist 75 und lebt im Nachbardorf Novica, wo Valentina aufgewachsen ist. Es wirkt ein wenig verwaist, still, kaum Leute auf der sandigen Dorfstraße. Valentina erzählt, dass 60% der Dorfbewohner mittlerweile weggezogen sind, ins Ausland, wegen des Krieges. Sie geht zielgerichtet in den Obstgarten hinter dem Haus. Ihre Mutter sei im Sommer immer da, sagt sie, pflückt gern die Pflaumen, Aprikosen, Himbeeren, die es in ihrem Garten gibt. Und da ist sie auch. Ein Wiedersehen, das für die Mutter etwas Existenzielles hat. Sie hatte 2 Schlaganfälle, erzählt sie. Jetzt fühlt sie sich verwundbar, ist immer in Sorge, ob sie ihre Tochter noch einmal sehen wird.
Ich war so gesund früher.
Meine Mama auch. Aber schön, dass Valentina gekommen ist, nicht?
Ich will, dass wir immer zusammen
sind. Ja, dass du hier bleibst.
Ja, ja hier oder hier, aber ja. Nähe. Aber blisko.
Jak ty o tym myślisz? Kommst du zurück?
Was soll ich zurückmachen? Alle schon, ich keine Ahnung. Das ist alles, weißt du, manchmal auf einen Moment kommt zack, ganz anderes. Aber mein halbes Leben schon.
Da.
Ja.
Valentina und ich reden oft darüber, auch hier wieder, wie es wäre, wenn sie zurückginge. Immer sagt sie dann, sie sei quasi schon ihr halbes Leben in Berlin und das habe sie verändert. Die Sorge um ihre Mutter aber ist bei ihr immer präsent. Jetzt, als sie sie sieht, wirkt sie beruhigt. Ich mache ein Foto von den vier Generationen, die hier heute das erste Mal zusammenkommen. Valentina, ihre Mutter Olga, ihre Tochter Jana und Sophia, die die Uroma zum ersten Mal sieht. Ich bin gerührt, weil sie sich so freuen. Der erste Morgen in der Ukraine. In der Nacht soll es Luftalarm gegeben haben, aber wir haben alle fest geschlafen und nichts gehört. Jana ist schon früh wach, organisiert Termine. Sie muss mit Daniel zum Zahnarzt, sie selbst will zum Friseur und dann muss sie auch noch zur Bank. Valentina und ich bleiben mit Sophia zu Hause. Ohne Strom, denn der wird wegen der Kriegssituation oft gesperrt und nur zu bestimmten Zeiten freigeschaltet. Da hier im Haus alles mit Strom betrieben wird, ist noch nicht mal ein Kaffee drin. Gut, dass es wenigstens hell ist. Plötzlich geht der Luftalarm los.
Hast du gehört, was der gesagt hat? Da war eine Stimme. Eine männliche Stimme hat irgendwas gesagt. Vom Lautsprecher hat jemand was gesagt.
Bitte Vorsicht, es muss alles in den Keller gehen.
Okay. Überall, ne?
Mhm. Ja, aber in Stadt und dann wir sind weit weg von Stadt und das ist nicht so.
Nicht so laut zu hören.
Nicht so laut, ja. Ну так, це ж повітряна тривога і все закрито, всі йдуть у келер, у підвали.
Es gibt den Luftalarm und alles wird geschlossen. Jeder muss in den Keller oder Luftschutzbunker und dort so lange bleiben, bis der Luftalarm beendet wird. Denn der Luftalarm bedeutet, dass Raketen in unsere Richtung fliegen.
Нашу сторону.
Але тут є трохи певне, то не є така.
Hier ist es aber sicher. Kein Risiko für uns.
Normalerweise ja, wir leben nicht in der Stadt, sondern im Dorf. Wir sind weit weg vom Stadtzentrum, von der Infrastruktur. Und deshalb haben wir nicht so viel Angst hier. Ich selbst habe auch keine Angst um mich, sondern um meine Tochter und um die Enkelkinder. In der Stadt ist es schon sehr beunruhigend.
Nach 3 Stunden gibt es Entwarnung. Die Banken, Arztpraxen, Friseure und Geschäfte öffnen wieder. Während des Luftalarms mussten alle, Kunden und Angestellte, geschlossen in den Luftschutzkeller, erzählt uns Jana, als sie später als erwartet nach Hause kommt. Auch sie musste im Schutzraum der Bank warten.
Sie ist in Deutschland.
2 Tage später. Wir sind unterwegs im Zentrum von Kalusch. Valentina möchte mir die Aleja Slavy zeigen, den sogenannten Platz der Ehre oder des Ruhms. Es gibt sie, sagt Valentina, in jeder ukrainischen Stadt und sei sie noch so klein. Dort sind alle Bürger der Stadt, die im Krieg gegen Russland gefallen sind, seitdem es die Krim 2014 überfallen hat, mit Foto und Geburts- und Todestag verewigt.
Mal alles jung, mal, guck mal.
22, guck hier.
Ja, auch 22. Und das ist, guck.
Alle aus unserer Stadt. Wir haben eine kleine Stadt, aber viele Soldaten sind so jung, die Blüte unserer jungen Nation. Du siehst, wie viele Lampen, wie viele Kerzen, wie viele Blumen hier überall stehen. Ständig frische Blumen. Von der Familie, von Bekannten, von Freunden.
Ivan Barnisch. Я його дуже добре знаю.
Das ist Ivan Barnisch. Ich kenne ihn gut. Seine Mutter hat mit mir, als ich noch Krankenschwester war, in der Klinik gearbeitet. Seine Frau ist Ärztin. Sie haben 2 kleine Kinder. Alles sehr gute Menschen. 3 oder 4 Monate lang gab es überhaupt keine Informationen, was mit ihm passiert ist. Seine Mutter und seine Frau haben ständig gehofft, dass er wenigstens in Gefangenschaft ist und damit noch lebt. Aber
в полоні навіть, але не. Okay.
Ivan Barnisch guckt mich direkt an, wie übrigens alle gefallenen Soldaten auf den Fotos. Bürstenhaarschnitt, Uniform. 26. Juni 1989 geboren, 16. Juli 2023 gefallen. drei Wochen nach seinem 34. Geburtstag. Vor seinem Foto stehen viele weiße Rosen, Grablichter, ein kleiner Gipsengel.
Ми його дуже добре знаємо. Він наш дуже добрий знайомий.
Читай, як він називає?
Микола Черпа.
Ich merke, dass es Valentina schwerfällt, über die Toten zu sprechen. Das sinnlose Sterben macht ihr zu schaffen.
Genau, alt wie mein Mann, weißt du? Тут торговець, das ist Einkaufszentrum. Viele Geschäfte verschiedene. Schuhe, Kleidung, alles. Und gibt's auch Frisuren. Und hier ist meine Friseurin, wir waren schon, ja.
Auf den ersten Blick wirkt Kalusch wie eine normale Kleinstadt. Die Geschäfte sind geöffnet, die Leute gehen einkaufen, in den Cafés sitzen Menschen und essen Eis oder trinken Kaffee. Valentina macht es stolz, mir dieses Bild von Kalusch zu zeigen. Und ich mag es auch, denn es bringt etwas Leichtigkeit in die Situation. Urlaubsgefühl. Aber auch hier, jenseits der Front, ist der Krieg allgegenwärtig. Plakate, die für die Armee werben. An den Schulgebäuden erinnern Fotos an die gefallenen Soldaten, die hier zur Schule gegangen sind. Und das Auffallendste? Ich sehe vor allem Frauen, kaum Männer zwischen 18 und 60 Jahren, denn sie sind entweder an der Front oder im Ausland. Einige Kriegsversehrte mit amputierten Beinen, die auf Krücken gehen. Und Soldaten in Uniformen, die wahrscheinlich auf Heimaturlaub sind. Wir treffen zufällig die Frau und Tochter von Valentinas Bruder Jaroslav. Ein großes Hallo. Ich werde vorgestellt und gefragt, wie es mir gefällt. Das werde ich übrigens immer gefragt. Ich habe den Eindruck, dass es den Menschen wichtig ist, zu zeigen, dass die Ukraine auch noch etwas anderes zu bieten hat als Krieg. Deshalb beschließt Valentina wohl auch, mich in die Karpaten mitzunehmen. 2 Tage mit Übernachtung. Ein Touristengebiet, vor allem im Winter. Das Zentrum Bukovel mit vielen Skipisten und noch mehr Hotels. Auch im Sommer voll. Dort wollen wir hin. Es soll sozusagen ein Urlaub vom Urlaub im Krieg sein, wie Valentina mir sagt. Ihre beste Freundin Natalia kommt mit. Die beiden kennen sich, seit sie Kinder sind. Am nächsten Tag fahren wir los. Jana hat mir das Auto ihres Mannes geliehen. Valentina und Natalia haben keinen Führerschein. Während ich fahre, erzählen mir die beiden von Bukovel. Es hat keinen guten Ruf, sagen sie, denn es gehört dem umstrittenen Oligarchen Ihor Kolomoyski, einem der reichsten Männer des Landes. Auf dem Weg kommen wir immer wieder an Polizeikontrollen vorbei. Valentina erzählt, dass sie nach Männern im wehrfähigen Alter suchen. Überprüfen lässt sich das nicht, aber uns 3 Frauen lassen sie ohne Verzögerung weiterfahren. Bukovel ist das größte Skigebiet der Ukraine. Wir schlendern die Hauptstraße entlang. Überall Wellnesshotels mit Spa-Angeboten, Saunalandschaften und Massagen. Es werden auch neue Hotels gebaut. Unsere Übernachtung kostet 100 Euro inklusive Frühstück. Ein Preis, der für durchschnittliche Ukrainer unerschwinglich ist. Valentinas Mutter bekommt eine monatliche Rente von 50 Euro.
Ja, das hier ist ein bisschen anders. Du hast das Leben in unserem Dorf gesehen, Margarete, und siehst hier eine völlig andere Welt. Mir tut das ein bisschen weh, dass normale Menschen sich so etwas nicht leisten können, Rentner zum Beispiel. Und andere haben alles. Das ist wahr. Wenn du von einem durchschnittlichen Gehalt leben musst, kommst du nicht hierher. Man muss schon ein anderes Einkommen haben, um sich hier entspannen zu können. Und wir sind auch nur für einen Tag gekommen, ein kleiner Ausflug. Wir verbringen hier nur eine Nacht und fahren morgen nach Hause.
Anders als in Kalusch sehe ich hier auch Männer jeden Alters auf der Straße. Familienväter mit kleinen Kindern, junge Männer mit ihren Frauen. In dem Restaurant, wo wir zu Mittag essen, bedienen 5 Kellner, alle zwischen 30 und 50 Jahren. Valentina und Natalia erzählen mir, dass sie der Oligarch freigekauft hat. Überprüfen lässt sich das nicht, aber seltsam ist das schon. Natalia und ich fahren mit dem Lift auf den Berg Bukovel, von dem der Ort seinen Namen hat. Valentina kommt nicht mit, sie hat Höhenangst. Oben angekommen stoßen wir mit Dika Vishnya an, einem Schnaps mit Sauerkirschgeschmack. Die Stimmung hier? Das übliche Gipfelglück. Die Menschen versuchen nicht ständig an den russischen Raketenterror zu denken, meint Natalia. Hier oben auf dem Berg lässt sich die Todesgefahr, der in der Ukraine alle ausgesetzt sind, für einen Moment vergessen. Darüber rede ich später auch mit Valentina, als wir wieder in den Luftkurort zurückkehren.
Das ist so unfassbar im Kopf. Weißt du, hier ist wie Urlaub, wie Frieden, Paradies, Tourismus, alles. Als wäre kein Krieg und ein paar hundert Kilometer weiter ist Krieg. Das ist so, kommt nicht in meinen Kopf. Kommt in deinen Kopf?
Nein.
Nein, das passt auch nicht in meinen Kopf. Der viele Kilometer entfernte Krieg und hier all diese Menschen machen Urlaub.
Die Zeit in Bukovel vergeht wie im Flug. Valentina wirkt so unbeschwert hier. Auch ich genieße die Auszeit. Nach dem ausgedehnten Frühstück am nächsten Tag reisen wir wieder ab. Zurück im Haus von Valentina und Jana. Daniel spielt mit seinem Cousin Ball. Valentina beschäftigt sich mit Enkelin Sophia. Mascha ist vorbeigekommen, Janas beste Freundin und Patentante von Sophia. Seit einem Jahr haben sich die beiden nicht gesehen, erzählt Mascha. Erinnerungen an das erste Kriegsjahr kommen hoch.
Wir waren gewöhnt, zusammen zu sein, besonders im ersten Kriegsjahr.
Ja, das war anfangs schrecklich. Luftalarm, ständig Flugzeuge. Wir waren alle zusammen und dadurch war es leichter auszuhalten, diese Anfangszeit. Vor allem diese Unsicherheit, Unklarheit, dieses ukrainische Wort passt am besten. Weil wir nicht wussten, was uns erwartet. Als sie in Kiew einrückten, wussten wir nicht, was kommt. Zum Glück wurden sie aus Kiew zurückgedrängt. Aber diese Ungewissheit, es tat gut, zusammen zu sein.
Ach, guck mal, wir kommen rein. Seitdem ist viel passiert. Als ich mit Valentina später draußen im Garten sitze, kommen wir auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sprechen. Heute, mehr als 2 Jahre nach Kriegsbeginn. Da gibt es Männer, die ihr Leben an der Front riskieren und Männer, die es retten, indem sie ins Ausland fliehen. Wie ihr Schwiegersohn Andriy. Kann man, wenn der Krieg vorbei ist, diese Kluft überwinden?
Ich denke, alles wird gut.
Erst muss Russland den Krieg beenden und dann kann man weiterdenken. So?
Ja, erstmal muss der Krieg beendet werden und der Frieden kommen. Dann wird alles andere auch klappen. Weißt du, es gibt keinen Menschen, den ich kenne, der im Ausland arbeitet und unserer Armee nicht hilft, mit Geld oder mit Sachspenden. Niemand von uns plant für die eigene Zukunft. Niemand baut etwas. Wir leben einfach und warten. Schon mehr als 2 Jahre. So lange dauert der Krieg. Aber wir machen weiter. Helfen mit dem, was gebraucht wird.
Nächster Tag. Wir sind eingeladen bei Valentinas Schwager Vasil und seiner Familie. Er ist 65 Jahre alt und der Bruder ihres verstorbenen Mannes Finjak. Auch eine tragische Geschichte. Valentina und Finjak haben immer wieder im Ausland gearbeitet, Tschechien, Polen, Deutschland, um ihren Kindern das Studium zu finanzieren und das Haus fertig zu bauen. Und als sie das alles geschafft haben und endlich Zeit füreinander gehabt hätten, da stirbt ihr Mann plötzlich an einem Herzinfarkt. Das war 2017. Als wir ankommen, ist der Tisch bereits gedeckt mit allen möglichen ukrainischen Speisen. Vareniki, die mit Kartoffeln, Fleisch oder Pilzen gefüllten Teigtaschen, Kohlrouladen, Kartoffelpuffer, frisches Obst. Vasils Frau Ruslana muss mit ihrer Tochter Mariana den ganzen Tag in der Küche gestanden haben. Valentina ist eng mit ihnen verbunden. Sie blüht sichtlich auf, lacht viel.
Sie waren für mich immer da, besonders nach dem Tod meines Mannes. Das sind Menschen, die immer bereit sind zu helfen. Sie unterstützen mich. Ruslana, meine Schwägerin, ist für mich da. Wenn ich Probleme habe, dann ist sie die Erste, die ich anrufe. Sie sind sehr gläubig und die besten Menschen, die ich kenne.
Ich freue mich sehr über dieses Treffen. Mein Patenkind Jana hat Sophia mitgebracht. Wir haben sie bisher nur auf Facebook gesehen oder haben sie am Telefon gehört. Schade, dass wir in solchen Zeiten leben und uns deshalb so selten sehen. Ich freue mich aber, dass Valentina ihre Tochter und deren Familie mitgenommen hat und dass sie nun alle zusammen sind. Es wäre nicht gut, wenn sie dort wäre und sie wären hier. Wir beten zu Gott, dass er den Feind vertreibt und alles so schnell wie möglich endet. Wir helfen, wo wir können. Auch die Westukraine leidet unter diesem Krieg, nicht weil die Raketen fliegen, sondern weil unsere jungen Menschen sterben.
Vasils Schwiegersohn Roman sitzt mit am Tisch und hört zu. Er ist Automechaniker und vom Wehrdienst befreit, weil er eine verletzte Wirbelsäule hat. Aber er repariert kaputte oder ausrangierte Jeeps, die er entweder selbst im Ausland findet oder die ihm von Ukrainern weltweit geschickt werden und überführt sie an die Front. Ein Jeep, den der 41-Jährige gerade fertig macht, steht draußen. Er will ihn mir zeigen.
Du? In der nächsten Woche geht er an die Front, direkt zu den Kampfhandlungen. Das Auto wurde in den USA von Landwirten genutzt. Man hat es uns geschickt, weil man es nicht mehr brauchte. Im guten Zustand. Wir überholen es und bauen hier noch Regale rein, um es zweckmäßiger für die Soldaten zu machen. Und Freiwillige bringen den Jeep dann an die Front. Wir haben bereits hunderte von Autos so aufgearbeitet. Momentan habe ich in der Werkstatt 15 davon. Ja, ich arbeite viel. Es muss welche geben, die im Hinterland helfen, damit der Krieg endet. Eine gute Armee ist eine, die ein gutes Hinterland hat, das ihr helfen kann.
Später, als wir wieder zu Hause sind, lassen wir den Abend draußen ausklingen, essen dicke Himbeeren aus Valentinas Garten. Sie erzählt von ihrem Bruder Jaroslav. Er ist Handwerker und momentan im Einsatz in Irpin, der Stadt, die zu Beginn der Invasion im März 2022 weltweit Schlagzeilen machte. Die Russen hatten sie besetzt und dort alles zerstört. Nun ist er dort und stützt die Ruinen, denn an Wiederaufbau ist nicht zu denken, solange der Krieg dauert. Es gibt so viele Menschen in Valentinas Leben, die sie kaum noch sieht, denke ich. Der Krieg macht die Lage nicht besser. An meinem letzten Tag will Jana mir ihre Schule zeigen. Alle kommen mit, Valentina und auch Janas Kinder. Jana hat hier als Grundschullehrerin gearbeitet bis Juni 2023, als sie zuerst in Mutterschutz ging und später dann nach Berlin. Es sind zwar Sommerferien, also kein Unterricht, aber ein paar Lehrerinnen und einige Putzkräfte sind da und alle kennen Jana. Eine Kollegin von ihr führt uns auf den Schulhof, wo Fotos der gefallenen Soldaten hängen, die hier zur Schule gegangen sind. Jedes Foto hat einen QR-Code, den man scannen und sich dann die Biografie der Soldaten durchlesen kann.
Ja.
Als Jana in ihre Klasse kommt, kämpft sie mit den Tränen.
Hier habe ich die Schüler der zweiten Klasse unterrichtet. Die sind jetzt in der dritten. Ich bin gerade so ergriffen. 6 Jahre war ich hier. Und mit dieser interaktiven Schultafel haben wir ja schon damals gearbeitet.
Und jetzt gehen wir in den Keller.
Auch ihr Sohn Daniel ist hier zur Schule gegangen, in die erste Klasse. Er kennt den Keller, in den wir jetzt gehen, den Luftschutzkeller. Ein unterirdischer Raum, vielleicht so groß wie eine normale Schulaula. Kleine abgetrennte Minizimmer gehen von ihm ab. Es gibt noch einen kleinen Speisesaal und Toiletten. Keine Fenster. Jana erzählt, dass sie hier bis zu 6 Stunden am Stück mit den Kindern verbringen musste. mit künstlichem Licht und Dauerluftalarm. Das war nicht einfach. Und trotzdem hat sie immer versucht, ein wenig Normalität in den Schulalltag zu bringen.
Diese Schule ist groß, ja. Sehr groß.
Am 1. September beginnt das neue Schuljahr. Es wird wohl wie im vergangenen Jahr ein gemischtes System geben, bei dem sich Präsenz- und Online-Unterricht gegenseitig ergänzen, sagt Jana. Der Luftschutzkeller sei für 1500 Kinder auf einmal einfach zu klein. Beim Rausgehen muss sich Jana kurz sammeln. Der Schulbesuch hat sie aufgewühlt. Sie würde sofort zurückkommen, wenn es keinen Krieg gäbe.
Das ist meine Berufung. Ich liebe Kinder und auch meinen Beruf. Hast du gesehen, mit welcher Freude mich die Leute hier begrüßt haben? Meine Kolleginnen und auch die Putzfrauen? Es ist schade, dass die Schulleiterin nicht da war. Sie ist ein toller Mensch, geht in ihrem Beruf auf, hat gute Leute zusammengesucht und hier ein tolles Team aufgestellt. Wir haben alle gut zusammengearbeitet. Wir haben alle nicht vorausgesehen, was passieren würde, dass wir gehen müssen. Ich habe hier gern gearbeitet, gern gelebt. Niemand konnte sich vorstellen, wie sehr die Welt auf den Kopf gestellt werden würde und dass wir gehen müssen.
Noch ist Jana in Elternzeit, weshalb sie von Berlin aus nicht einmal Online-Unterricht geben kann. Das deprimiert sie zusätzlich.
Nein.
Mein letzter Tag in der Ukraine. Ich werde heute Nacht nach Berlin zurückfahren. Die anderen bleiben noch hier. Valentina hat mich zum Abschied an ihren Lieblingsort mitgenommen, zum Bach in ihrem Dorf. Eigentlich ist es ein Gebirgsfluss, der aus den Karpaten kommt und auch durch das Dorf Nowica, wo Valentina aufgewachsen ist, fließt. Klares, sauberes Wasser, in dem sie mit ihrer Freundin Natalia jeden Sommer gebadet hat.
Постійно. Ми були практично кожен день тут.
Wir waren ständig hier, fast jeden Tag. Nach der Arbeit ab 6 Uhr waren wir hier. Für kleine Kinder ist das ideal. Wir brauchten keinen Urlaub. Wir haben hier gebadet, mit Freunden zusammengesessen. War gut.
Na ja, aber das ist schön. Ich krieg auch.
Also hat sich doch gelohnt, ne? Die lange Anreise und die Familienbesuche überall und alles. Und trotzdem, es ist schön, oder?
In Berlin gibt es so einen weiten Himmel nicht.
Ich bin froh, dass ich mitgekommen bin, Valentinas Familie kennengelernt habe, die süßen Aprikosen und Himbeeren kosten konnte, von denen Valentina mir in Berlin immer vorgeschwärmt hat. Es stimmt irgendwie optimistisch, dass die Menschen hier bei aller Tragik, die dieser Krieg mit sich bringt, auch kleine Momente der Unbeschwertheit genießen können, so wie Valentina hier am Bach. Um 3 Uhr nachts holt mich der Kleinbus ab. Ausgebucht. 3 junge Ukrainerinnen, eine Oma mit ihrer Enkelin. Alle auf dem Rückweg nach dem Heimaturlaub. 15 Stunden dauert die Rückfahrt. Gegen 18 Uhr bin ich zu Hause. Am nächsten Morgen bekomme ich von Valentina eine WhatsApp-Nachricht.
Ja, hallo, liebe Margarete. Ja, alles in Ordnung. Hauptsache, hast du gut gekommen. Bei uns war auch schlimmster Tag. Weißt du, wir haben keinen Strom von 10 bis 16 Uhr. Und heute Nacht war fast ganze Nacht Luftalarm. Aber sonst ist alles in Ordnung. Sophia hat heute Geburtstag und Leben geht weiter. Okay, bis bald.
Heimaturlaub in der Ukraine. Margarete Wohlan hat eine Freundin auf ihrer Reise in ein Land im Krieg begleitet. Das war's für die Reportage für heute. Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann freuen wir uns sehr über Sternchen von euch in den Podcatchern, die ihr nutzt. Dafür schon mal danke. Ich bin Katja Bigalke. Tschüss und macht's gut.